Promovierende, vor allem aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, haben oft wenig Ahnung, wie Bewerbungsprozesse in Unternehmen tatsächlich ablaufen. Die Episode gibt einen Einblick von der anderen Seite des Tisches, weil ich habe Frau Heidi Stör hier. Wenn Promovierende aus der Perspektive fragen, wie das mit den Bewerben funktioniert, haben wir heute hier die Expertin, die auch aus der Recruiter-Sicht Antwort geben kann oder auch Tipps geben kann. Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute habe ich jemanden zu Gast, der mir schon lange fehlt, jemand, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt in Bewerbungsgesprächen beziehungsweise sich damit auskennt, wer da auf der anderen Seite sitzt. Viele von euch, die gerade promovieren, stellen sich irgendwann die Frage, wie läuft das eigentlich ab und was sind so die heißen Tipps und Tricks? Herzlich willkommen, Frau Heidi Stör. Sie sind ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, Bewerbungsberaterin. Und ich habe dann mal geguckt bei LinkedIn, was Sie so gemacht haben und Sie sind Recruiterin. Und ich muss gestehen, jetzt so in dem Bereich, in dem ich arbeite, weiß ich eigentlich gar nicht, was das ist. Ich habe es mir so ein bisschen zusammengereimt. Ich hätte es natürlich auch googeln können, aber ich finde das viel spannender, wenn Sie erzählen, was ist das eigentlich?
Ja, also erst einmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf und vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich bin ich heute nicht mehr Recruiterin. Das ist auch eigentlich gut so, weil diesen Schritt bin ich gegangen, weil ich irgendwann gedacht habe, ist das jetzt eigentlich für mich so der richtige Ort und auch erfüllend, wenn ich eigentlich jeden Tag nur Absageschreiben schreibe? Das ist nämlich leider tatsächlich der Hauptfall und der glückliche Umstand, dass man jemanden mal einstellt am Ende, der ist verschwindend gering. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, vielleicht sollte ich eher Leuten erklären, wie es geht und was so ein Recruiter braucht, um eine gute Entscheidung auch treffen zu können, ne? Und wie auch die Recruiter oder das Recruiting arbeitet. Also Recruiter sind quasi diejenigen, die die Bewerbungen durchlesen, screenen. Das ist der Begriff, den hat man sicherlich schon mal gehört. Dann entscheiden, wen gebe ich jetzt in die Fachabteilung weiter. Und dann das Vorstellungsgespräch natürlich organisieren, aber auch moderieren. Und am Ende hoffentlich, aber eben nicht so oft, einen Arbeitsvertrag ausstellen und die Vertragsdetails natürlich auch verhandeln.
Ja, das wäre dann in der Hochschule wahrscheinlich die Personalabteilung.
Ja, genau. Das Recruiting ist Teil des Personalwesens.
Mhm. Richtig. Ich würde mich jetzt mal dafür interessieren, wie so Stellenbesetzung so generell funktioniert. Also wer ist denn da alles beteiligt? Also ne, in der Hochschule weiß man vielleicht so, da ist dann die Fakultät und das Institut und die vielleicht auch die Personalabteilung. Wer spielt da eigentlich mit, wenn so eine Stelle ausgeschrieben wird?
Das ist ähnlich in einem Unternehmen. Das Personalwesen hat natürlich die Aufgabe, das alles zu organisieren, würde sich, wenn es einen Stellenbedarf gibt, sei es, weil zusätzliche Aufgaben anstehen, zusätzliche Projekte reingekommen sind oder ein anderer Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sich natürlich erstmal nochmal die Genehmigung holen müssen, dass die Stelle wirklich neu besetzt werden darf. Das heißt, es gibt einen kleinen internen Verwaltungsprozess und dann setzt man sich zusammen mit dem Abteilungs- oder Abteilungsleiterin, bespricht die Rolle, die zu besetzen ist, die Anforderungen, die Abteilungsleiterin sich vorstellt, was die Person mitbringen sollte. Und dann wird eine Ausschreibung gemacht, die veröffentlicht. Ja, und dann beginnt das Rad sich langsam zu drehen.
Gerade so mit den Anforderungen, da habe ich so gedacht, dass mal, also ich sehe manchmal Stellenanzeigen, da denke ich, das sind ganz schön viele Anforderungen. Also wie viel, was meinen Sie, wenn ich jetzt so denke, da gibt es ein paar Anforderungen, die ich nicht erfülle, soll ich mich trotzdem bewerben?
Unbedingt, weil tatsächlich ist es der Normalfall, dass man nicht alle Punkte bis ins letzte Detail erfüllt. Das kommt häufiger vor, als dass man eine Stelle findet, wo man sagt, wow, die ist ja für mich gemacht. Mhm. Und das ist aber auch völlig okay, weil natürlich auch von Unternehmensseite ist man daran gewöhnt, dass man zwar natürlich viele Wünsche hat, aber die sich natürlich nicht immer auch wirklich erfüllen lassen. Also wichtig ist mir, dass Bewerberinnen wirklich eine bewusste Analyse der Stellenanzeigen machen Und man kann das leider jetzt nicht durchzählen und sagen, okay, da gibt es jetzt irgendwie 10 Punkte, die hier drin stehen. Ich erfülle 8 davon, bin ich bei 80%. Naja, dann kann ich mich bewerben. Sondern man muss dann leider schon einen Schritt weitergehen. Und das wird zu wenig ganz klar gemacht, dass man sich mal hineinversetzt in die andere Rolle, in die andere Seite und sich fragt, okay, also wenn ich jetzt jemanden suchen würde für den Bereich, was wäre mir denn jetzt wirklich wichtig? Weil diese Punkte, die haben nicht alle das gleiche Gewicht. Die spielen eine unterschiedlich große Rolle in der Entscheidung, wen lade ich denn jetzt ein oder wen lade ich denn jetzt nicht ein?
Worauf, so in so einem Bewerbungsverfahren, ne? Worauf schauen so Entscheider als erstes? Also gibt es da sowas wie die ersten Sekunden?
Also, auf jeden Fall.
Ja?
Also es gibt immer mal wieder Messungen und Studien hat es dazu gegeben. Das schwankt ein bisschen, was man da so liest, aber von diesem initialen Screening-Prozess, da kann man mal so von um die 20, maximal 30 Sekunden ausgehen.
Ja.
Das liegt daran, das ist eigentlich auch ganz verständlich, dass es so eine kurze, eher sehr oberflächliche Betrachtung gibt. Das liegt daran, dass ich als Recruiter weiß, ganz viele Bewerbungen, die in meinem Postfach landen, sind nicht relevant. Jetzt versuche ich natürlich, Arbeitszeit zu sparen, logisch. Also entwickelt man so ein System, dass man sagt, okay, ich gucke mir jetzt erstmal nur die Eckdaten an. Und das bedeutet, ich lese eben nicht jedes Wort. In der Regel bedeutet das, die meisten Recruiterinnen lesen zuerst den Lebenslauf, also überfliegen den Lebenslauf, muss man sagen. Und dann wird schon eine Entscheidung getroffen. Und dann geht es nochmal weiter mit einer vertiefenden Runde.
Ah ja, dann wird geguckt, ob man sich die überhaupt anguckt. Und fällt mir gerade ein, ist wahrscheinlich eine nebensächliche Frage. Ich höre die manchmal mit Bild oder mit ohne Bild?
Das ist ein schwieriges Thema, weil das wandelt sich. Das wandelt sich schon seit einigen Jahren. Und letztendlich kann man immer nur mal in Umfragen reingucken, so wie ist denn so der Stand der Mehrheit, ne? Weil wir sind natürlich trotzdem ja alles individuelle Menschen, auch im Recruiting, mit unterschiedlichen Präferenzen. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die lieber traditionelle Bewerbungen möchten. Und im deutschen traditionellen System heißt das eben mit Bewerbungsfoto. Und es gibt Unternehmen, die sich eher so in das amerikanische System hin orientieren, die sagen, wir wollen keine Fotos. Letztendlich ist es so, dass die Statistik sagt, es gibt immer noch eine Positivbewertung, also eine Befürwortung, wenn das auch nicht unbedingt eingefordert wird, aber dass es trotzdem ein Foto positiv bewertet wird von Recruitern, ist, diese Gruppe ist höher als die Gruppe, die sagt, nee, Foto will ich nicht. Und wenn Sie ganz sicher kein Foto haben wollen, steht das in der Regel auch auf der Webseite. Es gibt ja immer ein also einen Bewerberinformationsbereich, nicht immer, aber häufig. Ich würde immer auf die Webseite gehen, bevor ich mich bewerbe. Gucken, gibt es da meistens unter dem Menüpunkt Karriere. Hinweise zur Bewerbung, ist da irgendwas angegeben? Und dann muss ich denen auf jeden Fall folgen. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss ein Foto machen, aber wen es jetzt nicht stört, ich meine, letztendlich trifft man ja auch wirklich Entscheidungen mit bestimmten Dingen, die ich in meiner Bewerbung mache oder eben nicht mache, mich anpasse oder nicht anpasse. Ich kann immer nur sagen, was bringt die beste Wahrscheinlichkeit oder die größte Wahrscheinlichkeit für den besten Ausgang im Bewerbungsprozess. Aber natürlich, bitte, muss jeder auch selber für sich natürlich kämpfen. Und ich verstehe das völlig. Und das ist auch in Ordnung, wenn man sagt, nee, will ich aus Prinzip nicht machen.
Ja, okay, da muss man halt gucken, wie viele Chancen man dann hat, ne? Ich kann mir auch vorstellen, ich würde wahrscheinlich auch ein Foto machen, einfach weil ich denken würde, dass das wäre so gewünscht, obwohl es ja auch gar nicht notwendig ist. Worauf achten? Also, ne, also Sie sagen, zuerst wird der Lebenslauf gelesen und dann wird eben geguckt, ob die Eckdaten passen. Also Alter, Geschlecht,
Kinder. Nee, das, also das spielt ganz sicher bei den meisten Menschen keine primäre Rolle. Wichtig für mich ist ja, die Person, die ich jetzt einlade, traue ich der zu oder bei der Überlegung, wen lade ich ein, wem traue ich am ehesten zu, dass er diese Rolle schnell und gut übernehmen kann. Also heißt, ich habe ja eine Rolle in der Abteilung. An dieser Rolle sind bestimmte Aufgaben geknüpft, die der Mensch zu tun hat. Und jetzt ist es immer die Hoffnung, wir finden jemand, der ganz genau weiß, was er hier zu tun hat, das schon gemacht hat mal früher, also schon mal in dem gleichen Job gearbeitet hat. Dann natürlich das für uns spezifische Hintergrundwissen mitbringt. Das sind IT-Tools, die wir eben jetzt nun mal haben von bestimmten Anbietern. Die stehen ja häufig in Stellenanzeigen drin. Das können Sprachanforderungen sein, weil Unternehmen mit unterschiedlichen Kundenmärkten zu tun haben oder Lieferanten oder was auch immer. Plus noch irgendwelche anderen technischen Dinge. Und dann wäre es auch noch ganz toll, wenn Bewerber oder Bewerberin diesen Job in einem Konkurrenzunternehmen von mir gemacht hat. Mhm. Weil dann könnte ich nämlich sogar noch davon ausgehen, dass die Person auch noch grundsätzlich ein Branchen- und Produktverständnis mitbringt. Das ist immer mein Traumkandidat.
Jetzt ist das ja so, ne? Ich hatte ja gesagt, so, dass meine Zielgruppe sehr groß, nehme ich mal an. Ich weiß, dass viele Promovierende oder sagen wir mal so, diejenigen, die es schwieriger haben, einen Job zu finden, ne, sind ja nicht die IngenieurInnen. Würde ich jetzt mal so denken, die auch, aber das sind ja die LiteraturwissenschaftlerInnen, die HistorikerInnen, die GermanistInnen, die KunstwissenschaftlerInnen, ne, also was ich sagen will, so die Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften haben ja andere Anforderungen, glaube ich, an BewerberInnen. Also das ist das eine. Also vielleicht erstmal das. Wie kann ich mich denn da gut verkaufen aus so einem Fach?
Ich glaube tatsächlich, die Unterschiede sind gar nicht so groß oder so anders, die Herangehensweise und die Probleme, egal ob ich aus einem MINT-Fach komme oder aus einem geisteswissenschaftlichen Fach, die sind bei den Promovierenden eigentlich die gleichen. Und das ist das Bewusstsein, was habe ich denn jetzt alles gemacht? Und wie kann ich das in meinen Lebenslauf reinschreiben, so dass der andere auch sagt, oh ja, oh, das ist ja spannend. Und jeder, egal ob er aus einem technischen Bereich kommt oder aus einem von mir auch sozialwissenschaftlichen Bereich, jeder hat ein Fachthema. Und natürlich kann man logisch nach Stellenanzeigen gucken, indem ich weiter als Fachexperte in meinem Fachthema arbeite. Mhm. Aber es ist super wichtig, dass ich aus dieser Blase auch mal rausgehe und meinen Horizont erweitere und mir überlege, was könnte ich denn noch tun? Weil Promovierende sind ja dann oft am Ende der Dissertation sehr spezialisiert, egal ob es technisch oder nicht technisch ist, dass man das so eins zu eins irgendwo auf dem Arbeitsmarkt findet, das passiert halt nicht so häufig. Dann ist ja auch noch ein hohes Ausbildungsniveau dahinter mit einer abgeschlossenen Promotion. Also der Arbeitsmarkt, der wird nach oben hin halt auch einfach dünner. Mhm. Also umso wichtiger ist es, dass ich mich diversifiziere und gucke, was habe ich denn alles gemacht und in welchen Jobrollen brauche ich das? Und da sind Geisteswissenschaftler nicht schlechter gestellt als MINTler, weil in der Dissertationszeit, nach meiner Erfahrung und nach den vielen Jahren, wo ich jetzt mit Promovierenden zusammenarbeite, weiß ich, da stecken schon ganz viele Rollen drin, die sie übernommen haben an der Uni. Zum Beispiel Projektmanagement, weil jeder Promovierende ist sein eigener Projektkoordinator. Und dann kommen ja sogar noch häufig auch fremde oder sagen wir, zusätzliche Projekte dazu, weil auch eine Masterarbeit, die ich betreue, oder eine Bachelorarbeit ist ein Projekt. Bin ich zuständig für den Studierenden, muss ich dafür sorgen, dass die Arbeit geplant wird, dass die realistisch auch innerhalb von, je nachdem, 3 bis 4 Monaten erledigbar ist, ne, und muss da einfach auch dann dranbleiben und wenn das Projekt läuft.
Das wären dann Führungskompetenzen wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist noch ein anderes Thema, aber es ist ein sehr guter Punkt, genau. Das ist jetzt die Projektkoordination. Führung auch, weil Führungsrollen, wenn ich Ansprechpartner für einen Studierenden bin, das kann ein Hiwi sein, das kann aber auch Master und Bachelorand sein, dann ist eher so dieser Aspekt des, ich muss den einweisen, ich muss sie anleiten, ich muss die Arbeitsweise überwachen, Ich muss bei Problemen dastehen und erreichbar sein. Ich muss Aufgaben strukturieren und zuweisen bei Hiwis. Also Aufgabenpakete schnüren quasi, ne, die ich vergeben kann. Und das ist eins zu eins das, was auch eine Führungskraft macht. Und dann haben wir noch, um jetzt die Liste einfach mal noch weiterzumachen, häufig ja auch betriebswirtschaftliche Verantwortung mit drin. Also jeder hat ja eine Deadline. Eine Dissertation kann ja nicht dauern so lange, wie man möchte, sondern, oder auch ein späteres Forschungsprojekt, wenn es ein Postdoc ist, es gibt einen befristeten Arbeitsvertrag, es gibt eine Förderbefristung, also es gibt halt nur Geld für die 3 Jahre von der DFG zum Beispiel. Das können auch andere Konstellationen sein, aber ich muss immer meinen Zeitaufwand vorher kalkulieren. Ich muss meinen Zeitplan dann auch überwachen und ich habe natürlich auch Kosten. Ich muss eine Software vielleicht anschaffen. Ich muss vielleicht einen externen Dienstleister für irgendwas bezahlen, was er im Rahmen der Promotion tut. Ich muss ein Gerät anschaffen. Also ne, ich habe ja auch Finanzen, die muss ich vorher planen, mein Budget, und dann muss ich mein Budget auch noch überwachen. Materialien auch manchmal. Also das, da entstehen ja auch oft Kosten, für die ich ja auch dann mitverantwortlich bin. Und dann haben wir natürlich noch solche Sachen auch wie Lehre und Veröffentlichungen. Das sind super akademische Begriffe. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, dass man auch daran arbeitet, aus dieser akademischen Sprache wegzukommen. Aber letztendlich, wenn ich Seminare gehalten habe, ich nenne es jetzt mal so, dann kann ich ja zum Beispiel auch in der freien Wirtschaft in einem Trainingsbereich arbeiten. Im Bereich Kundenschulung oder können auch andere Dinge sein. Also ich habe manchmal auch so didaktische Informations- oder Wissensweitergabeberufe. Veröffentlichungen macht jeder Promovierende und jede Promovierende. Ja, aber ich habe natürlich auch wiederum außerhalb des akademischen Bereiches Jobs, in denen ich auch wiederum nicht veröffentlichen, sondern eben Artikel schreiben muss. Mhm. Online, offline, für die Webseite, für Broschüren. Wenn ich, keine Ahnung, manchmal auch didaktisches Material erstellen muss, weil das Produkt halt ja, irgendwie erklärungsbedürftig ist. So, und das sind alles so kleine Funktionen.
Dann gibt es noch sowas wie Kommunikation, Administration, Konfliktkompetenz, Frustrationstoleranz.
Projektmanagement.
Ja. Das heißt, ich muss mir als, wenn ich promoviere und mich außerhalb der Hochschule bewerbe, muss ich mir schon überlegen, wie übersetze ich das, was ich kann, in eine für Unternehmen oder Firmen oder Organisationen interessante Sprache. Ich habe nochmal, mir ist gerade so eine Sache eingefallen, die werde ich auch öfter gefragt. So eine Promotion, die dauert ja, ne? Also das, ich meine, also viele Promovierende denken ja am Anfang, also 2 Jahre, 3 Jahre, da denkt man dann halt so. Aber die durchschnittliche Promotionsdauer ist ja länger. Die ist ja 3,5 bis 7,5 Jahre. Und es gibt ja Leute, je nachdem, was sie zwischendurch tun, ne, wenn die jetzt berufsbegleitend promovieren, also und das bedeutet ja auch, wenn sie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, kann das schon mal länger dauern, wenn sie Kinder haben oder Care-Arbeit generell machen müssen oder ja auch so private Themen, Krankheit, was auch immer, dann kann das ja schon mal auch ein bisschen länger dauern. Und dann habe ich so das Gefühl, manche schämen sich dann auch oder sagen, wie kann ich das denn jetzt jemandem verkaufen, sozusagen, dass ich 7 Jahre promoviert habe? Ist das ein Problem? Sagt man so, oh, der hat so lange promoviert, das ist eine Schnarchnase?
Also ich würde natürlich immer gucken im Lebenslauf, wie auffällig ist das? Also das heißt, wie viel zu lang ist das denn überhaupt? Das schwankt ja tatsächlich sehr nach Fachbereich. Also in manchen Fachbereichen sind tatsächlich 3,5 Jahre normal, aber in manchen ist es eben auch Standard, dass es eher 5 Jahre dauert. Ja. So, das heißt, man muss gucken, was sind denn Leute gewöhnt, wie lange eine Promotion in dem Bereich dauert. Wenn die jetzt ein halbes Jahr länger dauert als der Durchschnitt, ja, da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Das braucht man auch nie extra irgendwie nochmal im Lebenslauf, ne, so aufzunehmen. Ein Jahr wird wahrscheinlich auch noch niemand irgendwie Fragen stellen, warum hat denn das so lange gedauert? Relevant wäre das ja dann fürs Vorstellungsgespräch, ne, dass man vielleicht dann mal da sagt, ich bereite mich mal lieber vor auf die Nachfrage. Wenn es jetzt länger als ein Jahr wird, anderthalb, zwei, dann würde ich natürlich gucken, kann ich es im Lebenslauf unkompliziert erklären? Unkompliziert wäre immer Elternzeit. Das kann man ja einfach reinschreiben und dann, das ist für jeden logisch und verständlich.
Ja.
Genauso auch natürlich so Familienpflegeaufgaben, also ne, auch Elternpflege ist ja bei manchen schon durchaus ein Thema. Genau, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, sind krankheitsbedingte Ausfälle. Da kommt es drauf an, was es ist, ob man das jetzt reinschreiben sollte im Lebenslauf oder ob man es vielleicht doch besser sein lässt. Ja. Das muss man aber dann individuell gucken. Genau, also
was wäre das? Also das heißt, wenn ich jetzt so schreiben würde, Depression, dann würde ich, glaube ich, nicht eingestellt werden, oder?
Dann würde ich das nicht so direkt in die Bewerbung reinschreiben, weil das ist erklärungsbedürftig und könnte durchaus natürlich auch zu ablehnender Haltung führen.
Also das heißt, das erstmal so formulieren, wie Sie gesagt haben, dass ich als erstes die Eckdaten so habe, dass die Firma, die Organisation, das Unternehmen interessiert ist.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und was ja bei vielen, noch eine Idee dazu, was ja bei vielen aber auch ist, Außenstehende wissen ja nicht, wie viele Stunden hat man jetzt mit was verbracht. Und die meisten Promovierenden haben ja nicht nur ihr Dissertationsprojekt, sondern die machen ja noch zusätzliche Projekte.
Ja, ja, ja.
Und dazu sagen, also ja, ich habe mich ja nicht nur mit meinem Dissertationsthema hier beschäftigt, sondern wie Sie gesehen haben, ich habe ja noch Projekt das und Projekt dies gemacht.
Ja.
Das heißt halt, ich kann nicht 100% meiner Arbeitszeit in meine Dissertation stecken. Das kann man oft auch durchaus glaubwürdig rüberbringen.
Ja. Naja, und manche, die ist ja dann auch so, da hat die Promotionsbetreuung gewechselt, da hat das Thema gewechselt. Da müsste man irgendwie auch nochmal, also wenn jetzt jemand sagt, ich promoviere seit 7 Jahren, aber eigentlich erst seit 2, weil ich vorher irgendwie ein Problem hatte, dann muss man es halt irgendwie auch erklären, oder?
Genau, das könnte man ja dann aber meistens auch trennen, indem man sagt, okay, ich war halt ja angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, was ja zumindest viele sind. Sie haben ja offiziell einen Arbeitsvertrag, meistens nur halb. So, und dann lasse ich in dem ersten Teil weg, dass das eigentliche Ziel aber mal eine Dissertation war. Ich habe ja trotzdem wissenschaftlich gearbeitet und setze eben dann, trenne das einfach im Lebenslauf und mache dann nochmal einen neuen Bereich und sage so, und hier ist jetzt wirklich meine Promotion losgegangen.
Naja, gut, und wenn jemand die Promotion abgebrochen hat, ne, das muss man ja halt auch irgendwie, kann man es ja dann auch begründen, das machen die meisten Leute ja nicht, weil sie Lust und Laune getrieben sind, sondern weil Bedingungen sich geändert haben. Ne? Aber ich komme jetzt doch nochmal so zu dem Thema, wenn jetzt in der Stellenausschreibung steht, Gehalt verhandelbar oder ne, wie ich weiß gar nicht, wie das da steht. Ich gebe zu, ich habe schon lange keine Stellenanzeigen mehr gelesen. Aber inklusive Gehaltsvorstellung, was macht man denn da?
Also wenn in der Stellenanzeige drinsteht, bitte bewerben Sie sich unter Angabe Ihre Gehaltsvorstellung, dann würde ich eigentlich schon dazu raten, was reinzuschreiben, weil es ist einfach oft auch natürlich ein Selektionskriterium in der Vorauswahl. Okay. Macht es jetzt überhaupt Sinn, sich mit dem Bewerber oder der Bewerberin zu beschäftigen? Oder liegen wir schon von vornherein so weit auseinander, dass das nee, ein Bereich ist, dass wir da zusammenkommen können? Also ich würde schon empfehlen, dann auch was reinzuschreiben. Wenn nichts drin steht, dann lassen wir es immer weg.
Ja, aber woher weiß ich denn, was ich da reinschreibe?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Weil wie wir alle wissen, Leute reden äußerst ungern über ihr Gehalt. Ja. Und wenn man dann versucht, so Beispielfälle zu sammeln und sagen, sag mal, was verdienst du eigentlich und du? Ja. Ah, dann sind da nicht gerade die Türen offen. Gleichzeitig ist es aber immer noch Teil unserer Bewerbungskultur in Deutschland, dass über das Gehalt verhandelt wird und dass auch der Bewerber oder die Bewerberin als erstes eine Zahl auf den Tisch sagen muss. Also auch im Vorstellungsgespräch ist das meistens so. Das heißt, man muss sich darauf gut vorbereiten. Und das kann man natürlich nicht, also das ist nicht schnell gemacht. Ich sage immer 45 Minuten mindestens intensives darüber nachdenken und recherchieren. Ja. Was ich schon langfristig, schon am Anfang meiner Bewerbungsphase mal machen kann, ist mir Statistiken angucken. Es gibt unglaublich viele Statistiken, die sagen mir zwar nicht, was ich jetzt im nächsten Job ganz konkret verdiene, aber sie helfen mir, ein Grundwissen aufzubauen. Mhm. Aus Statistiken kann ich sehen, was ist denn so das obere Ende und was ist denn das untere Ende der Skala und wo ist denn die Mehrheit? Und das sind schon mal Orientierungspunkte. Da finden sich Statistiken zu allen wichtigen Faktoren, die ein Gehalt beeinflussen. Geografische Faktoren. Ne? Wir haben unterschiedliche Gehaltsniveaus, je nachdem, wo die Firma angesiedelt ist. Die Firmengröße beeinflusst ganz stark das Gehalt. Je größer, desto höher das Gehalt. Wir haben fachbezogene Unterschiede, je nachdem, welchen Beruf ich ergreife. Wir haben aber auch Branchenunterschiede, weil wir haben ja die Tarifverträge. Und Tarifverträge wirken sich immer innerhalb eines Sektors aus, selbst wenn Unternehmen nicht Tarifmitglied sind. Also ne, innerhalb eines Sektors gleichen sich Gehälter an, automatisch. So, dann gucke ich eben, was das Produkt des Unternehmens, zu welcher Branche gehört das. Da finde ich ganz viele Statistiken. Das sind zumindest schon mal so die ganz wichtigen Punkte, die das Gehalt am meisten beeinflussen.
Gibt man das eigentlich in Brutto oder Netto an?
Statistiken sind in der Regel in Brutto und auch im Anschreiben oder im Vorstellungsgespräch gibt man es im Brutto an. Weil der Netto-Schritt hängt ja dann von ganz vielen individuellen Sachen ab. Damit kann das Unternehmen auch erstmal in dem Moment nichts anfangen, weil da fehlt ja dann die Information, welche,
mit Steuerklasse.
Welche Steuerklasse ist es, gibt es irgendwelche Freibeträge. Wo ist der Wohnort des Arbeitnehmers? Das beeinflusst alles dann den Schritt zum Netto.
Ich habe noch eine letzte Frage. Das muss ich mir überlegen. Jetzt habe ich die so ein bisschen wieder vergessen. Habe ich doch nicht. Wenn da jetzt steht Berufserfahrung, ne? Und da ist eine Person, die hat Abi gemacht, dann hat die studiert, dann hat die promoviert und dann hat die auch noch Postdoc gemacht. Also vielleicht ein paar Jahre, ne? Was ist denn, da hat man ja... Also haben Sie schon gesagt, so ich kann die Tätigkeiten übersetzen, die ich in Akademie gemacht habe. Aber ich höre auch manchmal so Leute, die sagen, Berufserfahrung, ich bin rausgeflogen, weil ich keine Berufserfahrung habe. Aber wie soll ich denn Berufserfahrung erwerben, wenn die nur welche nehmen, die Berufserfahrung haben? Was haben Sie da irgendwie eine Idee oder einen Praxistipp?
Naja, das hängt ganz stark davon ab, wie gut ich es eben schaffe, die Tätigkeiten, die ich gemacht habe, zu übersetzen und zu Papier zu bringen. Also oft sehe ich auch Lebensläufe, da steht einfach viel zu wenig schon einfach drin. Und dann ist nochmal die Frage, wie ist es beschrieben? Natürlich, sobald ich meinen Masterabschluss habe, fange ich an zu arbeiten und übernehme Aufgaben und beginne mir damit eine Berufserfahrung aufzubauen. Weil Ausbildung heißt, ich sitze irgendwo und jemand erzählt mir was und ich höre zu. Arbeitserfahrung ist, ich tue Dinge, ich bearbeite Projekte. Und das ist nun mal bei jedem Wissenschaftler gegeben. Natürlich dann noch die Frage ist eben, wie gut passt das eben jetzt zueinander? Also es ist auf jeden Fall eine Berufserfahrung. Die Frage ist, wie viel davon ist übertragbar? Wie speziell ist
die für das Unternehmen? Verstehe.
Und das kann natürlich durchaus sein oder ist auch sehr häufig, dass man jetzt nicht einfach nur die Jahre durchzählen kann, ne, und sagen kann, ich habe jetzt 4 Jahre promoviert und dann war ich noch 2 Jahre in der Postdoc-Phase. Jetzt habe ich 5 Jahre volle Berufserfahrung, die ich jetzt auch beim Gehalt mit berücksichtige. Ne, oder wenn da Berufserfahrungsstufen in der Stellenanzeige angegeben ist, was ja auch häufig ist, so und so 4 Jahre Erfahrung in dem und dem, dass ich das dann 1:1 übersetzen kann. Also meistens muss man da schon nochmal ein bisschen runterrechnen.
Wir haben jetzt Mai 2026, muss ich gerade selber überlegen. Das ist jetzt wirklich die vorletzte Frage. Wie sieht es denn aus? Ich habe in der letzten Zeit öfter gehört, dass selbst auch für AkademikerInnen das nicht mehr so einfach ist. Sehen Sie das auch? Also, dass der Arbeitsmarkt gerade jetzt 2026 nicht mehr so offen ist, auch für Promovierte?
Also auf jeden Fall haben sich die Arbeitsmarktzahlen oder die Arbeitslosenzahlen geändert. Das habe ich erst vor kurzem mal auf LinkedIn in einem meiner Posts mal aufbereitet. Mhm. Wie das aber immer so ist im Leben, es ist alles eine Frage der Perspektive. Und ja, die schlechte Nachricht ist, es ist nicht mehr so schön, wie es vor 3, 4 Jahren noch war. Da hat sich definitiv was geändert. Aber ich habe dann mal einen Vergleich gezogen, mir mal die Statistik angeguckt. Wie war es denn, als ich fertig geworden bin mit meinem Studium? Das war 2004 und da waren die Arbeitslosenzahlen auch für Akademiker und Berufseinsteiger viel höher als jetzt. Also die gute Message ist, ja, früher wurde man quasi überhäuft mit Stellenanzeigen. Das ist heute nicht mehr so, aber es ist auch kein Drama, was wir gerade haben. Man muss sich jetzt schon mehr Mühe geben, ne? Und man tut gut daran, dass man eben eine ordentliche Bewerbung schreibt, die schick aussieht, keine Fehler hat, und man sich eben gut, sehr gut verkauft und vielleicht eben auch aus der Masse mal hervorhebt.
Ja.
Das ist schon durchaus angeraten, aber war es eigentlich auch schon immer, um natürlich auch bestmögliche Jobangebote zu bekommen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt gerade ein super großes Problem haben und man Stress und Angst haben muss, dass man keinen Job finden wird. Es wird sicherlich auch ein bisschen länger jetzt dauern, vielleicht 2, 3 Monate die ganze Jobsuche. Darauf kann man sich ja innerlich vorbereiten. Ich bin sowieso immer ein großer Fan und sage das gerne in meinen Gruppenseminaren. Wenn ihr eine kleine Lücke habt zwischen dem Ende eurer Promotion und eurem neuen Arbeitsvertrag, dann freut euch doch einfach darüber. Weil eine Promotion zu Ende schreiben ist eine super stressige Phase. Und in einen neuen Job starten ist auch sehr anstrengend, weil man die ersten Wochen super konzentriert sein muss, vom frühen Morgen bis späten Nachmittag, weil man 1000 Dinge lernen muss. Und so eine kleine Pause zwischendrin gibt dem ja auch mal die Möglichkeit, mal zu entspannen, neue Energie zu sammeln und dann frisch und motiviert wieder
also
zu starten.
Erst, ja, da, ich sehe den Punkt. Ich glaube, also erstens muss man sich das finanziell leisten können. Ne, das ist ja vielleicht auch so. Und man muss sich sicher sein, dass es dann auch weitergeht. Und das ist ja jetzt nicht eine Phase, wo ich sage, oh super, in 2 Monaten habe ich einen guten Job, sondern eher, dass ich mich frage, bekomme ich überhaupt einen Job? Was muss ich tun? Und ich frage mich beispielsweise auch, ob man nicht, also das habe ich jetzt in der letzten Zeit mal gehört, dass Leute gesagt haben, sie haben promoviert und sie haben, also sie waren überqualifiziert. Also, dass sie gesagt haben, sie sind vielleicht zu teuer dann auch für bestimmte Berufe. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
Also, natürlich kann das sein. Es ist ja eine andere Ausbildungsstufe, eine Promotion ist eben nur mal über dem Master. Dass man für eine Stellenanzeige nicht passt aufgrund der Qualifikationshöhe. Mhm. Aber das kann ich eigentlich vorher relativ gut abschätzen. Anhand der Rolle, die da beschrieben ist, und an einer Rolle und einer Funktion hängen ja bestimmte Aspekte wie eigenständig muss die Person arbeiten, ja, wie muss die mit anderen agieren, gibt es Außenwirkung oder nicht, also da gibt es ja verschiedene Dinge, da kann ich mir schon ein bisschen rein interpretieren, kommt das jetzt überhaupt für einen Promoventen in Frage oder nicht. Pauschal, was ich schon mal sagen kann, steht in einer Stellenanzeige drin, Sie haben als Ausbildung einen Bachelor oder Master in irgendeinem Gebiet, dann kann ich die schon mal wegschmeißen, die Stellenanzeige. Also wenn irgendeine Stelle dazu angedacht ist oder die sich vorstellen können, ein Bachelor-Niveau einzustellen, dann ist es definitiv nichts für einen Promovierenden. Aber wenn nur ein Master drin steht, dann ist das auch normal, dass man dafür auch Promovierende in Betracht zieht. Es hängt von der Rolle ab.
Also Master, okay, das ist ja ein guter Tipp. Das ist jetzt die vorletzte Frage. Haben Sie noch so irgendwie so Tipps, wo Sie sagen, das ist so voll der geheime Tipp, den gebe ich jetzt mal hier preis?
Oh, da gibt es ganz viele Tipps. Es gibt so viele Stolperstellen.
Dann 2 oder 3?
Dinge, die man falsch macht. Also der ultimative Tipp, ultimative Arbeitsanweisung. womit ich ganz viel raushole, ist, meinen Lebenslauf zu nehmen und zu gucken, stehen da genug Details drin, mit denen ich meinen Aufgabenumfang, meine täglichen Arbeiten beschrieben habe. Und das darf gern bei der Haupttätigkeit eine Stichpunktliste aus 8 Punkten sein. Mhm. Wenn es nur ein Praktikumssemester war, dann schreibe ich eben vielleicht nur 2, maximal 3 Punkte hin. Mhm. Das ist das Erste. Zweitens habe ich in meinem Lebenslauf jetzt auch Dinge drin stehen, die an Tätigkeiten, die in der Stellenanzeige drin vorkommen. Ich muss die Stellenanzeige spiegeln, nicht rauskopieren, also keine ganzen Wortphrasen nehmen, aber so formulieren, dass der andere sieht, ah ja, bei uns muss er hier Projekte auch mit koordinieren. Ja, das hat er ja auch in der Uni gemacht. Ja, also vom Wording her angleichen, dass ich wirklich die Punkte aus der Stellenanzeige aufnehme. Das ist das zweite super Wichtige. Und dann, wir bewegen uns halt hier auf einem Promotionsniveau. Damit sind, wie Sie ja gerade auch mit der Überqualifizierung gesagt haben oder angedeutet haben, ja eben gewisse Stellen auch verknüpft und Funktionen im Unternehmen. Die haben oft einen repräsentativen Charakter. Ich habe mit Kunden zu tun, mit Lieferanten, ich habe mit Behörden manchmal zu tun. Ich muss intern ein Team repräsentieren. Und natürlich hat eine Bewerbung insgesamt von jemandem, der promoviert hat, anders auszusehen. Und zwar deutlich anspruchsvoller visuell, als wenn ich jemanden habe, der im Masterstudium ist und sich gerade auf ein Praktikum bewirbt. Also die Ansprüche, die sind jetzt schon andere. Und da muss ich mich eben auch professionell oder demonstrieren, dass ich in der Lage bin, mich professionell zu demonstrieren, zu präsentieren.
Was bedeutet das denn? Das bedeutet in der Sprache oder in dem Aussehen der Bewerbung oder was?
Ja, also das betrifft grafische Gestaltung, das betrifft eine ordentliche visuelle Struktur. Mich überrascht das immer, dass ich das wieder sagen muss, weil eigentlich ist das doch selbstverständlich, wenn ich auch eine Dissertation schreibe, dass ich Überschriften habe. Überschriften sind größer. Zwischen Kapiteln ist ein größerer Abstand als innerhalb eines Kapitels zwischen Absätze. Ich strukturiere ein Kapitel in Absätze und da ist dann eben nur eine Leerzeile drin. Und das gleiche System, so ein hierarchisches visuelles Struktursystem, das brauche ich auch in der Bewerbung. Und dann natürlich gibt es Formatvorgaben. Ne? Wie sieht ein Geschäftsbrief aus? Dafür gibt es Regeln, die kann ich auch mal bei Wikipedia nachlesen. Und dann ist es natürlich eine Frage von Fehlern. Also die absolute Abwesenheit von jeglichen Tipp-, Leerzeichenfehlern oder sonstigen Formaten.
Okay, ich ahne Schlimmes. Noch eine Frage, wo ich sie gerade da habe. Es ergibt, je mehr Sie reden, desto mehr Fragen habe ich. Muss eigentlich ein Bewerbungsschreiben auf eine Seite gequetscht sein?
Ich stolper gerade über das Wort gequetscht.
Ja, aber ich muss mal denken, dann wird die Schrift noch kleiner gemacht, damit man nur eine Seite hat.
Ja, also das darf es nicht sein. Ein Anschreiben ist eine Seite lang. Es gibt ganz wenig Fälle, wo ich sage, das ist jetzt angemessen, mal mehr als eine Seite zu brauchen.
Okay.
Ja. Das heißt, man muss sich gut überlegen, was sind denn jetzt wirklich die essentiellen Informationen über mich? Und eigentlich reicht aber eine Seite. Und das heißt natürlich nicht, man darf quetschen. Also es gilt übrigens auch für Lebensläufe. Auch erst gestern wieder habe ich einen Lebenslauf gesehen, das war ein Template aus dem Internet, was jemand genommen hat. Ja, da war der Seitenabstand rechts irgendwie 0,75 Zentimeter. Ja. Das geht nie. Ja, ich kann nie mehr Platz drauf quetschen oder mehr Text drauf quetschen, indem ich eben Schrift kleiner mache, Abstände missachte.
Ja, weil man ja halt immer, man liest dann die Bewerbung und dann versucht man natürlich, das haben Sie ja gesagt, man soll nicht copy-pasten, aber man schreibt dann ich habe schon das und das gemacht und das gemacht und jenes gemacht und ich entspreche Ihren Erwartungen auch, weil ich, ne, so. Da sind ja dann diese ganzen Sachen, die man dann versucht unterzubringen.
Ja, man muss streichen, man muss auswählen. Und jetzt haben wir einen Geheimtipp. Wenn es mal wirklich ganz eng wird auf der Anschreibenseite, dann nimmt man einfach oder entwickelt man einfach ein Layout, in dem man eine Kopfzeile reinbastelt. Kopfzeilen sind ja oberhalb des eigentlichen Textbereiches und da schreibt man dann halt mit irgendeiner netten Farbe oder einer besonderen Schriftart, je nachdem, was mein sonstiges Layout ist, schreibe ich dann eben meine ganzen Kontaktdaten schon mal da oben rein. Da habe ich im Vergleich zu einem normalen Briefaufbau ja schon mal 6 Zeilen gespart.
Okay.
Und schon kann ich mehr Text schreiben. Und zum Beispiel auch die eingescannte Unterschrift. Ja, traditionell haben wir anschreiben unterschrieben. Das war ja auch ein Stück Papier. Und es gibt auch heute die Zwischenform. Ja, man scannt sie ein. Die hat 0,0 rechtliche Relevanz. Also ich kann das Anschreiben auch einfach nur abschicken, indem ich meinen vollen Vor- und Nachnamen ausgeschrieben unter meinen Text setze. Und spare mir dann wieder 3 oder 4 Zeilen für irgendeine toll aussehende Unterschrift.
Also das heißt, ich tipp dann einfach nur meinen Namen da rein.
Genau.
Ah ja. Okay, ja, das sind doch voll die Geheimtipps. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Okay, jetzt kommt aber wirklich die letzte Frage. Wann kann ich denn zu Ihnen kommen? Welches Problem muss ich haben, damit ich zu Ihnen kommen darf?
Sich entweder unsicher fühlen, was mache ich jetzt überhaupt? Also damit fängt oft die Geschichte schon an, dass das Unklarheit besteht, so nach welchen Jobs soll ich jetzt eigentlich suchen und was könnte ich denn theoretisch machen? Das muss ich ja schon erst mal wissen, bevor ich überhaupt mit dem ganzen Prozess richtig einsteigen kann. Und ansonsten halt natürlich kommen viele Leute zu mir, weil sie sich einfach eben unwohl, ne, unsicher fühlen und sich einfach wünschen, dass jemand mit da ist, den sie fragen können, der Dinge, die passieren, einordnen kann oder auch einfach kleine Dinge, kleine Pakete wie, ich will einfach mal ein Vorstellungsgespräch üben. Ich möchte einfach mal meine Selbstvorstellung mal jemanden erzählen oder ein Feedback für den Lebenslauf. Also die Spanne, ich passe mich immer an die Bedarfe, die jemand hat und dann setzen wir uns zusammen.
Okay, ich setze auf jeden Fall Ihre Kontaktdaten in die Shownotes und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie bei LinkedIn sind.
Genau, da ich kann poste man fleißig auf LinkedIn, wer noch mehr lesen will.
Dann da kann man Sie ja dann finden.
Genau.
Ich bedanke mich für dieses super interessante, spannende Gespräch und ich bin mir sicher, dass mir gleich noch Fragen einfallen und dann werde ich mich einfach nochmal melden und dann müssen wir die auch nochmal besprechen.
Wenn, sehr natürlich gerne. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten jetzt noch sehr viel länger reden können, aber es ist ein großes Themenfeld.
Ja, es war spannend. Also ich danke Ihnen sehr und hoffe, dass wir den Promovierenden jetzt auch schon mal noch so ein bisschen Unterstützung gegeben haben und geholfen haben, sich so ein bisschen sicherer zu fühlen auf dem Weg in eine neue Stelle, auf eine neue Stelle, in eine neue Position. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich jetzt mal an alle. Kommt gut voran, eure Jutta Wergen.